So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Swiss und Harms zwischen Tour und Angel und ich sitze hier mit meinem Freund Werner. Werner, ich muss dich fragen, ich habe so viel auf dem Zettel heute, aber ganz, ganz kurz vorweg. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob das irgendwie witzig sein soll, ob es der 1. April ist oder so. Ich glaube, heute ist der 1. April. Aber ich habe gesehen, dass die Band Lord of Lost heute einen deutschsprachigen Song rausgebracht hat, der grenzwertig fundamentalistisch ist. Monotheismus huldigt. Der Song heißt Es gibt nur einen Gott und der ist auch noch deutschsprachig und du hast da mitgeschrieben. Ja. Ist ja endpeinlich irgendwie.
Das ist peinlich, Digga. Aber ich habe gesagt, dieses Jahr 1. April, da will ich gern bei so einem cringe Moment dabei sein.
Mhm. We put the fun back in Fundamentalismus.
So, ne? Fundamentalismus kann auch geil sein. Weißt du, ist so ein bisschen auch mein Motto. Und das sagen die Mutters im Iran bestimmt auch.
Wahrscheinlich.
Sagen, ey, ja. So radikal ist doch geil.
Radikal ist geil.
Radikal sein ist geil, sagen die sich. Ja. Genau, ey, Gratulation. Ist heute Nacht gekommen.
Ja, total. Also wir haben, also für euch da draußen, hört's euch einfach an. Swiss und ich haben einen Song geschrieben für Lord of Lost.
Oh, das ist nicht der hier, der ist auch cringe.
Auf Deutsch, der heißt, es gibt nur einen Gott und wie gesagt, also der huldigt so hart den
Fundamentalismus.
Das und den Monotheismus. Also wir haben zu Gott gefunden, endlich, es gibt nur einen Gott. Endlich. Und ich habe gestern Abend, ich bin gestern von Tour wiedergekommen, habe gestern Abend, war ich das?
Nee. Ich glaube, warst du.
Ach fuck, immer bin ich das. Habe ich noch an einem Song gearbeitet von dir? Darf ich das schon anteasern, dass es bald einen neuen Schlager gibt von dir? Einen Linksradikalen?
Ja? Zum Geburtstag vom letzten Linksradikalen Schlager.
Ja. Also ich war ja diesmal leider kreativ nicht beteiligt und auch bei den Aufnahmen nicht, weil ich ja unterwegs war. Ich habe es dann jetzt beim Edit gehört, weil ich ja trotzdem im Hintergrund ein bisschen mitschrauben darf. Ich habe mich so weggelacht in den Strophen, Alter.
Ist der gut?
Mega, ey.
Geil.
Wie heißt der? Einfach nur Hurensohn, oder?
Ich glaube, der wird heißen, jeder Nazi ist ein Hurensohn einfach.
Richtig gut.
Würde ich behaupten.
Und ist es, du weißt schon, also Hurer wäre ja das männliche, geht auch ein Hurersohn, oder?
Gibt's das Hurersohn?
Es gibt das Wort Hurer. Was niemand kennt. Ja.
Ja, das weiß ich nicht. Das ist natürlich auch ein großes Thema jetzt. Ne, es ist ja. Also man kann absolut die Kritik anbringen, dass man sagt so, okay, Hurensohn. Aha, am Recht sein ist jetzt auch wieder die Frau schuld und dann noch eine Frau, die sich prostituiert und so. Nein, also absolut.
Na, die Huren haben wir schon mal drüber gesprochen. Sagen ja selber, dass Hure gar keine Beleidigung ist, sondern Nutte.
Oder ich, das ist ja alles schwierig. Ich als Mann entscheide natürlich jetzt hier darüber, wie ich damit umgehen will. Ich glaube, oder sagen wir so, für mich ist das Wort Hurensohn mittlerweile im Sprachgebrauch so weit entkoppelt.
Absolut.
Für mich.
Von dem Berufsstand.
Vom Berufsstand und von der Frau. Und es ist einfach ein Wort geworden, was irgendwie etwas beschreibt, was schon so weit weg ist für mich von dem Ursprungsgedanken. Und es ist einfach auch eine dolle Beleidigung, die ich finde irgendwie, die auch man Nazis gut an den Kopf schmeißen kann. Und dieser Song, der bedient sich halt dieses Wortes, aber ich kann es hier auch nochmal sagen, ich habe natürlich sind meistens Männer die größten Huren und meistens sind es Männer, die andere Männer zu Nazis erziehen und das Gedankengut weitergeben.
Aber es ist doch unterm Strich, also für mich ist das auch entkoppelt vom Berufsstand. Also da muss ich dir völlig beipflichten. Genauso wenn du sagst, Dummkopf, möchtest du dich auch nicht über jemanden lustig machen, der tatsächlich, keine Ahnung, geringen IQ hat oder vielleicht irgendwie geistig behindert ist. Wenn du
das
sagst, du sagst Arschloch, dann möchtest du dich auch nicht über das über den Enddarm lustig machen, der bei jedem Menschen unglaublich wichtig ist.
Ja.
Wenn das Arschloch nicht funktioniert, dann sterben wir einfach nun mal. Also ist jetzt ein ganz blödes Beispiel.
Das ist so ein gutes Beispiel. Nein, so. Das ist genau so. Das ist es. Ne? Also ich finde, das muss man der Sprache und unseren Schimpfwörtern ja irgendwie auch zugestehen. Ne, es gibt zum Beispiel auf Türkisch, sagst du, Eşek oğlu Eşek, du Sohn eines Esels. Mhm. Ey, Esel sind die süßesten Tiere überhaupt. Ja. Weißt du, was ich meine? Und Esel sind auch voll schlau. Und ich finde, es ist eigentlich, ja, es löst sich einfach ab. Und das ist für mich mit diesem Begriff. Und es, ja, also ich bitte jede Frau und auch allen Frauen aus dem Gewerbe, ja, das nicht zu ernst zu nehmen und nicht auf sich zu beziehen, weil das ist für mich komplett entkoppelt von der Frau und der.
Also ich glaube, die Message ist gut. Also ich, genau,
Song ist auf jeden Fall
bei den Strophen so gelacht, ey. Es ist
ja einfach, ich finde das auch.
Auch in deinem angedeuteten, natürlich für Berliner hörbar,
da kann
nicht echten Berliner Dialekt, aber das passt einfach so gut.
Da kann man auch wieder, da wird es natürlich auch wieder, es ist ja alles
ist immer
schwierig bei uns. Ne, Christian, also ja. Ne, dann werden die Leute wieder sagen, okay, warum machst du denn jetzt, wenn du die Person nachmachst, so ein Klischee Ostdeutschen nach? Und auch da muss man wieder sagen.
Es ist eher berlinerisch, es ist ja nicht sächsisch. Ne?
Also das wäre das Klischee. Ich habe auch nur Liebe für den Osten, so wirklich, weißt du, es sind die geilsten Leute und ich glaube, man muss oder man lebt besser damit, wenn man sich in gewissen Themen auch ein bisschen locker macht.
Wenn wir über Hurensohn
kurz,
sprechen, sorry.
Erzähl du nochmal
erstmal. Ich habe so eine schöne Überleitung, weil man kann von Hurensohn natürlich gleich mal über die Hurensöhne Mannheims sprechen, also über Xavier Naidoo, der ja sein großes Comeback gerade feiert. Der ist ja jetzt wieder völlig am Start. Mhm. Und,
hast du dich schon bei ihm entschuldigt eigentlich?
Was?
Bei Xavier Naidoo? Ich schon bei Xavier Naidoo entschuldigt.
Wofür?
Es gab doch so einen Trend, wo sich lauter Promis so, ich habe mich bei Xavier entschuldigt.
Ach echt?
Hast du dich noch nicht bei Xavier entschuldigt?
Muss ich mal machen.
Ich habe mich auch noch nicht bei Xavier entschuldigt. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel über Xavier irgendwie nachgedacht die letzten Jahre und geredet. Ich wüsste gar nicht, ob das jetzt schon, ob ich hier mal was gedroppt habe oder so, aber ich weiß gar nicht. Ob ich jetzt über Xavier, ob da so viel überhaupt Meinung zu hatte.
Du musst ja auch gar keine Meinung loswerden. Ich muss nur so lachen, weil es gab jetzt gerade wieder so ein paar Spiegel-TV-Geschichten und Vincent hier, der Kollege von Markant, hat sich damit auch beschäftigt.
Isst du gerade Lays-Chips?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die haben nämlich, weil Xavier, du weißt doch Bescheid, dass die Lays-Chips das embryonale Gewürzsalz jetzt haben und sie einfach deshalb so lecker sind.
Genau, hast du dich schon bei Xavier entschuldigt? Jetzt fällt es mir wieder ein, das ist aus diesen Epstein-Files resultiert, weil ja, er hat das mit den Kindern doch schon immer gesagt, aber es ist schon ein Unterschied von was Epstein, was furchtbar grausam war.
Ja, komm.
Aber am Ende des Tages ist jetzt nicht ein Ring aufgeflogen, der irgendwie embryonale Chips irgendwie hergestellt hat.
Und ich würde gerne wissen, wie wird eine embryonale Gewürzmischung hergestellt? Werden,
musst du mal selber fragen.
Werden Embryos komplett verarbeitet? Oder?
Ich muss dazu eine Sache sagen. Ne? Also der Typ, dass der out of space ist und dass es auch gefährlich ist, ne? Dass jemand mit so viel Impact so einen Quatsch erzählt. Darüber müssen wir nicht reden. Es war aber so krass, ich habe mal mit einem Typen geschrieben in Mannheim. Bojan hieß der. Der ist in der Band Clock Clock. Und ein ganz krasser Sänger und ein ganz krasser Schreiber. Und der kommt aus Mannheim. Und da haben wir über Xavier geredet. Und dann meint er so, ey, du verstehst eine Sache nicht. Der ist für uns, ich zitiere jetzt, ne, für uns Kennex, ist das der Typ, der uns gezeigt hat, dass wir eine Stimme haben, dass wir auch singen können. Ja. Er sagt, der ist für uns, ist der hier, der hat ganz, ganz vielen Leuten Hoffnung gegeben und einen Weg gezeigt. Und für uns ist der einfach eine Legende. Und ich weiß, der Quatsch, den er erzählt. Und darüber müssen wir nicht reden. Aber
der Weg war kein leichter, oder?
Ja, aber so, weißt du, ist einfach so für die. Ne? Und
natürlich war nicht immer zu jedem Zeitpunkt alles Gaga an.
Ne?
Ich musste darüber mich, sorry, gerade einfach mal lustig machen, weil es einfach zu extrem war.
Ja, es ist absurd. Es ist absurd und darüber müssen wir nicht reden. Und dass der irgendwie, dass es auch gefährlich ist und dass der mit schwierigen Leuten oder was, also mit total Leuten, mit denen du nichts zu tun haben solltest, weißt du, mit irgendwie den Kategorie C Sänger.
Aber hast du irgendwie Hintergrundwissen, was, also wenn gesagt wird, das ist eine embryonale Gewürzmischung auf Lays Chips, was auch immer das sein soll, warum sollte das gemacht werden? soll die Menschheit dazu verführt werden, sich an den Geschmack von Menschen zu gewöhnen, damit wir Kannibalen werden?
Ich weiß nicht.
Also mir fehlt da der Hintergrund zu verstehen, weil bei fast allen Verschwörungstheorien kann ich irgendwie den Ansatz zumindest verstehen, warum in so eine Richtung gedacht wird. Chemtrails, Flat Earth, wie auch immer. Wenn man da reinguckt, denkt man zwar, ja, ist irgendwie Delulu, so, aber...
Delulu. Bist du 17 und machst irgendwie TikTok?
La Bubu, Gaga, Pipi, Papi, Pupi, Kaka. Genau, richtig. Ich bin 17, mach TikTok demnächst. Das ist irgendwie Delulu. Ich finde das Wort einfach toll. Aber ich verstehe, woher der Gedanke kommt. Bei der embryonalen Gewürzmischung fehlt mir irgendwie so der Cliffhanger.
Also bei diesen Adenochrom checkt man, ne? Irgendwie Leute nehmen Kinderblut, um irgendwie sich zu verjüngen. Ne? Das ist dann irgendwie, also. Ich weiß nicht, inwieweit das dann noch sozusagen die kranke Ableitung von mit Eigenblut und so weiter, ne, machen ja auch Leute, um irgendwie, es gibt ja diese Typen, die sich da irgendwie, das einzige Ziel, was sie noch haben, ist möglichst reich, alt zu werden. Mhm. Bei dem check ich es auch nicht, warum wir das alle essen sollten und inwiefern das irgendwie uns als Menschheit, also was das Interesse der, und das ist ja auch immer Teil dieses Narrativs, das Interesse der reichen Eliten sein sollte, dass wir alle embryonales Kinderblut in Form von Chips Seasoning zu uns. Ich verstehe es nicht, Christian, aber ich möchte mit dir auch über was anderes reden.
Okay, schade.
Wirklich diese Woche diesen Monat fertig gemacht hat. Ich habe es diesen Monat geschafft. Ich war ja auf Tour und man hat dann im Nightliner oft kein geiles WLAN. Ich habe es geschafft, 60 Gigabyte
zu streamen.
Stream platt zu machen. Ich hatte jetzt 2 Tage keinen vollen Stream mehr. Und natürlich hätte ich mir nachkaufen können, aber ich dachte so, nein, ich spüre das jetzt mal. Ich fühle wirklich, wie es ist.
Oh, aber das sagt doch, wenn du im Bett noch die Serie zu Ende gucken willst.
Ey, Diggi, das war so schlimm, ne? Und ich habe mich wirklich zernagelt. Ich habe meine letzten Meter bin ich gegangen mit. Ich habe Israel Adesanya bei UFC den letzten Kampf geguckt.
Ja.
Also die Fight Night of UFC und dann am nächsten Morgen hatte ich auf einmal kein Datenvolumen mehr. Mhm. Und es war wirklich, es ist so krass, wie abhängig man psychisch von Internet ist.
Ich hatte witzigerweise exakt das Gleiche. Wir waren ja auch auf Tour und die letzten beiden Tage auf einmal, oder 2 Tage vor Tourschluss war auf einmal so weg. Und ich dachte so, hä? Ich habe so ein unbegrenztes Datenvolumen, Telekom-Dings-Vertrag. Okay. Aber wenn du im Ausland bist, wir waren ja nicht in Deutschland, dann gilt das nicht so richtig. Da gibt es dann quasi so eine Vereinbarung mit den örtlichen Anbietern.
Gedeckelt.
Und dann ist es doch irgendwo gedeckelt. Ich habe es dann nachgekauft, weil ich einfach irgendwie an irgendeiner Serie kleben geblieben ist, die völlig Banane ist, aber ich wollte dann trotzdem wissen, wie es weitergeht. Yeah.
Ich kann es auch verstehen, ich bin jetzt natürlich seit 2 Tagen auch wieder zurück. Ich glaube, auf Tour hätte ich die Kraft nicht gehabt, Christian, weil da ist man dann so irgendwie, ja, wie du sagst, ich will jetzt mal eine Serie gucken.
Achso, ja, zu Hause ist ja egal. Ja, aber auf Tour, genau.
Aber erzähl doch mal. Ey, du warst jetzt...
Erzähl du erst mal.
Erzähl Bro, was soll ich sagen?
Wir also ich habe alles, was du erzählt hast, zwischendrin mal geil.
Der Welt, nichts gegen euch, ihr seid bestimmt auch cool und so weiter und so fort.
Ne, wir sind so mittel.
Aber wirklich, es war einfach, es war ein Abriss nach dem nächsten und unsere Fans sind die coolsten, auch die bestaussehendsten und
die bestriechendsten auch, hoffentlich.
Das teilt sich so 50-50. Ey, es war krass und dann Palladium, ne, was wir irgendwie auch schon seit 3 Monaten ausverkauft haben.
Viereinhalb?
4 gehen rein.
Das ist ordentlich.
Digi,
aber es waren nur 1000 da.
Es waren nur 1000 da, wir haben gesagt, es ist ausverkauft.
Genau.
Das Ding einfach auszuverkaufen, so weit vorher.
Ist mega.
Ey, Digi, es war, und die Leute sind so ausgeflippt. Und es war echt crazy. Und es macht tierisch Spaß. Und es gab auch so witzige Momente, Digi. Es war in Berlin, den Abend davor. Siehst du die Sekus unten? Das waren richtig so Berliner Jungs, die da Seko machen und die sabbeln so zwischen 2 Songs. Und ich bin immer voll genervt, Digga. Ich habe immer ein bisschen so die Sekus auch mit im Auge, Alter. Ich bin so, auch wenn einer sich zu sehr auf die Bühne lümmelt oder
so. Oh, das hasse ich.
Ja, dann kriegt er von mir immer einen Tritt hinten rein.
Und dann am besten durch Insta scrollen, genau. Und denkst du, Digga.
Und dann bin ich auf jeden Fall immer, da bin ich sehr anfällig.
Mach ich auch.
Dann meinte ich so, Jungs, was denn los? Und sagt der, er hat sein Ehering verloren. Und dann sehe ich einer in der ersten Reihe, Digga, am Heulen unendlich. Wie, du hast dein Ehering verloren? Er so, ja, der hat sein Ehering, der weint schon die ganze Zeit.
Oh.
Und dann sage ich so, ey, könnt ihr mal gucken? Und dann am anderen Ende vom Huxleys, ich glaube, wir haben hier was. Ja. Und dann macht sich so eine Gasse auf. Wie bei Herr der Ringe bringt der eine Typ dann dem...
Moses teilt das Meer.
Dem Jungen, der sein Ehering verloren hat, den Ehering. Und der weint nochmal vor Freude. Ey. Und es war so ein sweeter Moment irgendwie. Und ich dachte, das ist irgendwie so auch ein bisschen Ausdruck unserer Crowd. Es geht zwar doll zu, aber irgendwie sind die alle so süß miteinander in meiner Wahrnehmung. Und
wir hatten auch einen Ehering, wir hatten einen Heiratsantrag beim letzten Song.
Echt?
Der Song geht los und so das Riff setzt ein und ich sehe nur so Leute machen Platz, leuchten mit Taschenlampen. So, ich so, boah, hat sich jemand verletzt, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passiert. Nee, und er kniet so nieder vor ihr und sie schlägt die Hände vors Gesicht und heult. Und ich dachte echt so, boah, habe ich das gerade richtig interpretiert? Und ja, dann war klar so, ey. So.
Geil, super, ja, ansonsten, du musst unbedingt gleich von deiner Tour erzählen, ansonsten, ey. Mann, ich bin hyped, Chris, wir gehen jetzt in 8 Monaten wieder auf Tour. Das Ding ist schon zu 60% ausverkauft, also es wird alles einfach dicht sein und man, eine schöne Festivalrutsche. Ich habe jetzt 2 Monate, wo ich sehr viel schreiben will, auch für andere Geschichten.
Bitte nicht wieder so fundamentalistischen
für Fulda Kram. Für die Fundamentalisten. Das ist ein neues Projekt, nachdem sie in Mannheims kommen, ist die Fundamentalisten. Und dann werde ich ein bisschen wandern gehen, Anfang Juni. Dann habe ich gerade erfahren, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag's jetzt einfach, Digga, was soll denn passieren? Bin ich jetzt Teil der...
Sag's nur mir, ich schneid's dann
Teil aus. Der Jury des Panikpreises von Udo Lindenberg dieses Jahr. Das heißt, ich werde mir dann auch an der Pop-Akademie in Mannheim im Juni 2 Tage lang so die 6 Finalisten geben. Ich habe es jetzt einfach gesagt, ist mir auch...
Du hast es geschafft.
Ich habe es geschafft.
Ja.
Und ja, insofern, ey, ich habe viel Spaß.
Wie heißt das? Panikakademie?
Nee, das ist der Panikpreis.
Panikpreis, okay. Ne,
genau, und das ist an der Popakademie in,
so,
in Mannheim.
Ja.
Mhm. Du bringst ja gerade sehr, sehr viele Sachen durcheinander, aber ist okay. Und genau, das habe ich jetzt einfach gesagt. Und dann werde ich genau ein bisschen wandern gehen, dann kommt die Festivalsaison, dann gehen wir auf Tour. Ja, es macht sehr viel Spaß. Aber genug von mir. Reden wir
endlich über
von dir und mich. Erzähl mal, ihr wart jetzt nach Australien-Tour, warst du Skifahren, da kam es zu diesem Unfall. Genau. Wie geht's der verletzten Person?
Gut, jetzt kommen die Wolverine-Titanplatten kommen jetzt wieder raus.
Ich dachte ein Jahr.
Sorry, der Gips kommt ab und in einem Jahr kommen die Titanplatten raus.
Genau. Aber soweit alles heil.
Ja, ey, alles cool.
Okay. So.
Aber nee, direkt auf Tour, also...
Ihr wart jetzt erstmal Skandinavien, ne? Oder wo
nee,
wart ihr?
Nee, wir waren, warte, ich hab's hier, 11 Länder hatten wir. Reihenfolge waren Norwegen, Schweden, Finnland, Estland, Litauen, Polen, Österreich, Ungarn, Griechenland, Bulgarien, Rumänien. Zack.
Alles mit Nightliner?
Ja. Rückfahrt Rumänien 30 Stunden, 4 Fahrer.
Mit welcher Firma wart ihr?
Creative ist ein Nightliner aus Polen. Weil, haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, diese Tour ist für uns ein bisschen Mischkalkulation. Die Hälfte der Touren sind so, die Hälfte der Shows sind ja geil, ausverkauft, fett, und die andere Hälfte, mal gucken, was geht.
Stimmt.
Mal gucken, wo wir stehen. Weil
hat
wir haben
sich
ja,
das noch zusammengeruckelt, weil du meinst ja letztes Mal, es gab ein paar Dinger, die einfach echt nervig waren.
Bei ein paar hat sich zusammengeruckelt, bei ein paar so, naja, und die Tour geht ja auch noch weiter, wir haben ja noch 10 Länder.
Ja.
Aber das war halt, ich meine, du musst mal, wir müssen mal so Resümee ziehen gerade. Wir haben 2x Maiden gemacht, wir haben Eurovision gemacht, davor war Covid. Wir haben einfach gesagt, mit Ludwig, auch unserem Booker, deinem Booker ja auch, lass einfach mal alles probieren, was geht. Und danach sehen wir, wo wir stehen. Und wir verlieren vielleicht bei der Hälfte der Shows Geld, bei den anderen nehmen wir halt
und
umso mehr mit.
Und man sortiert dann auch mal aus.
Und dann sortieren wir aus.
Nicht nochmal hin. Und was sortiert sich aus gerade?
Man muss halt mal schauen, also ich glaube, Österreich müssen wir einfach nicht mehr machen. Ey. Also liebe Österreich, tut mir total leid. Aber es funktioniert einfach nicht.
Ja,
also nee,
das kannst du dein, also da würde ich nochmal eine Petition mit meinen österreichischen
Freunden. Macht das sehr gerne, aber stagniert oder ist eher rückläufig.
Wie viele waren da jetzt?
Wie viele waren da? 700 oder so?
Ja, aber dann geht man noch ins Flex einfach, Digga, oder so.
Zurück in die Szene.
Ja, so.
Nee, Norwegen lassen wir, glaube ich, weg. Sagt auch, die sind nicht in der EU, da kannst du kein Merch mit reinnehmen. Das okay. ist also oh.
anstrengend, ja.
Und aber was richtig fett war, also wo wir vierstellig hatten, sowas auch ausverkauft, sowas wie Warschau, Helsinki, Budapest, Bukarest, Alter. Unsere erste Headliner-Show in Bukarest, 1000 Leute ausverkauft. Krass. Am Sonntag.
Krass.
Überleg mal, Rumänien. Am Sonntag ausverkauft, wo denkst du, hä? Wie kommt, also, wir haben da mit Maiden einmal gespielt, vor 4 Jahren und ein Festival, letzten Sommer. Und dann verkaufst du einen Sonntag aus mit 1000 Leuten oder mehr, 1200 oder so. Völlig geil.
Super.
Also kann mich nicht beschweren.
Und Griechenland?
Griechenland war gar nicht so kacke fürs erste, das erste Mal 500 Leute, aber das ist so weit weg, da verliert man leider auch nur Geld.
Das ist crazy.
Die Griechen sind geil, ich liebe die, die sind so...
Wart ihr in Athen?
Ja, genau, die sind so...
Hast du dir was angeguckt zu sehen?
Nee, keine Zeit einfach. Wir waren genau 9 Stunden in Athen. Wir sind angekommen mit einem Nightliner um 10 Stunden oder so. Viel zu spät, um 14 Uhr oder so. Viel zu spät aus Sofia, weil wir da vorher in Bulgarien Off-Day hatten. Gespielt und um Mitternacht wieder abgehauen, weil wir zurück nach Sofia mussten, um da zu spielen. Also das war null Zeit. Einfach nur...
Wie lange fährt man von Sofia nach?
13 Stunden oder so, keine Ahnung. Also...
Digga, da habt ihr euch echt ein geisteskrankes.
Ja, aber wir haben, ne, wie gesagt, lass einfach mal probieren. Und jetzt geht's halt weiter.
Also was habt ihr jetzt noch?
Warte, da muss ich ganz kurz, das habe ich nicht so schlau vorbereitet. Wir haben noch Niederlande, Frankreich, Spanien, Schweiz, Italien, Tschechien. Und dann 3 Deutschland-Dates am Ende.
Aber das ist ja echt.
Deutschland alles, ist auch schon fast alles ausverkauft.
Ist ja auch ein bisschen näher alles zum Glück jetzt, ne?
Ja, und halt auch nicht mehr so, also es waren jetzt 3,5 Wochen durch, ne?
Ja.
Also was halt
das
auch echt.
Das ist ein bisschen gestückelter.
Jetzt ist gestückelter.
Crazy.
Aber will mich nicht beschweren, war geil.
Geil.
Und vor allen Dingen auch alle gesund geblieben, ne?
Ja.
Keiner krank geworden.
Und Bus war heil.
Bus war heil, genau, das kurze Frage. Wir haben Creative gemacht, die sind ganz cool. Die sind ein bisschen günstiger, die kommen aus Polen. Ist nicht so diese Top-Liga-Nightliner, sondern eine gute Mittelklasse, was man bei so einer Tour, wo sich nicht alles rentiert, scheiße runtergefallen, ganz gut machen kann. Und da war ich sehr happy mit. Aber ich meine, wir waren nach USA, habe ich dir erzählt.
Alles.
Ist man erstmal happy mit jedem Nightliner.
Gut, ja, ja.
So, nee, alles geil. Ich hab noch eine schwierige, heikle Frage an dich.
Ja, bitte.
Aber hast du noch ein Thema vorweg?
Nee, komm bitte gerne mit deiner Frage.
Okay, pass auf. Ich hab dir davon schon privat erzählt. Und ich würde es ganz gerne mal, ich habe mir darüber tatsächlich noch Gedanken gemacht. So, pass auf. Meet and greet mit Fans. So, jetzt stell dir vor, jetzt kommt eine Dame zu dir und sagt so, ey, mit so einem Umschlag. Und sagst du, ey, hier so ein Brief für dich. Man kriegt ja manchmal so Briefe überreicht. Sind meistens ja. Dankesbriefe mit, ey, irgendwas ja. Schlimmes passiert, deine Musik hilft mir, nette Worte, etc. Und dann mache ich diesen Brief auf und dann ist da drin eine Hotelkarte mit so einem kleinen Anschreiben. Hey, mein Hotel ist direkt nebenan. Das Meet and Greet ist jetzt ja wahrscheinlich vorbei. Wir sehen uns in 30 Minuten. Komm einfach auf mein Zimmer. Ich warte auf dich. So. Dann habe ich mich so gefragt, später, wie ist das eigentlich? Ist das, ich habe das dann den Jungs erzählt und der Crew und die Reaktion von allen war so, das ist ja mutig oder krasse Anmache oder
yeah.
Boah, das ist ja bold oder krass, krasse Aktion. Boah, ey, überleg mal, heavy, das klingt ja total filmreif. Jetzt habe ich mir so überlegt, wie würde man das beurteilen, wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre und das wäre ein Mann? Wie würde man das beurteilen, wenn es 2 Frauen sind, wenn es 2 Männer sind, wie würde man das beurteilen, wenn ich als der Künstler zu einem Fan gegangen bin, vielleicht noch als männlicher Künstler zu einer Frau? Ab wo ist, sagt man dann nicht mehr, es ist niedlich, irgendwie mutig, sexy, sondern es ist übergriffig?
Ich muss dir da erstmal sagen, ich bin ja ein sehr paranoider Typ in gewissen Sachen. Und für mich hätte das Ganze, das hätte sich sketchy angefühlt. Ich hätte gesagt, unabhängig von der Situation
genau,
oder was auch immer, hätte ich gesagt, Bro, das ist irgendwie sehr, sehr komisch.
Organspende-Mafia.
Ja, Digga, die soll mal, wo wart ihr?
Das war in Finnland.
Ja, diese finnische Organspende-Mafia, Digga. Kennt man ja auch einige Geschichten.
Ja.
Ich gesagt, Bro, meine Niere, meine Leber und so, die behalte ich gerne.
Netter aber Versuch. Aber mein Herz schenke ich dir.
Netter Versuch.
Genau.
Ja, und aber es ist natürlich absolut so, ne? Wenn du das als Mann machst.
Ja.
Also, ah, und das ist ja auch witzig.
Ja, als also, Mann und vor allen Dingen auch als, also die Frage ist diese Machtgefälle-Situation.
Ja, ich glaube, dass natürlich
Geschlechter,
viele...
Geschlechter, Künstler, Fan,
ich glaube, dass natürlich viele Männer erstmal grundsätzlich darauf eingegangen wären, Christian. Deswegen, es ehrt dich total, dass du da dich so verhalten hast. Ich glaube, dass viele darauf eingegangen wären und ich würde auch bei vielen sagen, also keine Ahnung, wenn du irgendwie ein Single-Typ bist, Digga, und sagst so, ich gehe da jetzt hin, ich auch sagen, ja, normal, hau rein. Weißt du, so, alles gut.
Wir gehen jetzt alle rüber.
Machst vielleicht Live-Standort an deine Freunde so. Aber andersrum natürlich. Also, ich glaube, keine weibliche Künstlerin würde
das geil finden.
Wenn ein, keine Ahnung, ein krasser Model-Typ, also so, weißt du, also der vielleicht voll ihr Fall ist, ihr so eine Karte geben wird, wird es vielleicht auch welche geben, aber es ist schon was anderes und es stimmt natürlich, es ist eine, ja, ich meine, es ist schon ein sehr offensives Angebot.
Ne, ich habe halt mir quasi in meinem Kopf so eine Tabelle aufgemalt, so, es gibt verschiedene, wenn man jetzt mal einfach mal ganz dreist von zwei Geschlechtern ausgeht, sagt man so Mann, Frau, Frau,
schwierig,
Mann,
Christian.
Mann, Mann, Frau, Frau und Künstler-Fan. Das heißt,
war
du,
sie denn eine Frau?
Da heißt, war eine, ich gehe davon aus, ich habe nicht gefragt, biologisch ja.
Ja.
Denke ich, hab nicht nachgesehen. Aber du hast dann dieses Geschlechterding plus eben Künstler, Fan, wo ja auch immer irgendwie zumindest Machtgefälle sein kann, so. Und ich frage dich das einfach deshalb, und das ist auch eine rhetorische Frage, wir müssen das gar nicht klären, aber mich hat diese Reaktion so erstaunt, weil ich davon erzählt habe und diese Reaktion immer war, krass, ey, das ist ja ganz schön, das ist ja heiß, das ist ja mutig, das ist ja, was für eine krasse Aktion. Und da dachte ich so, ist es nicht eigentlich auch voll assi? Aber obwohl es irgendwie süß ist vielleicht, ne? Also du weißt, worauf ich hinaus will, ist immer die Frage der Blickwinkel und der... des Machtgefälles.
Und ja, fand ich, und auf der anderen Seite ist es natürlich, also jetzt mal das alles beiseite. Ne? Die scheint dich ja sehr anziehend zu finden.
Was du natürlich
immer,
gut verstehen
was
kannst.
Was auch immer die da irgendwie gut findet, Christian, sage ich jetzt mal ganz zickig, weil mir sowas noch nie passiert ist.
ich glaube, es wird sicherlich jetzt die eine oder andere
Christian,
Person inspirieren.
Ne? Also frage ich jetzt mal wirklich mit sehr viel...
Bekommst du demnächst auch so einen Brief? Hallo, ich bin Olaf, mein Hotel ist direkt nebenan, komm doch bitte mal vorbei.
Ja, genau, irgendein geiler Truckfahrer, der so aus so einem Reihen mir dann ein Angebot macht. Also, nee, nicht mal Hotel. Also, ich habe eine Kabine in meinem Truck,
ja,
da, ich stehe A7, Auffahrt Waltershof.
Komm mal rüber, meine Telefonnummer steht an der Klo-Innentür.
Ne, ich schreibe dir. Nee, und deswegen, also meine Güte, ne, ich finde, da sind wir ein bisschen bei dem Thema, was ja auch oft in dieser Diskussion dann vielleicht komplett ausgeblendet wird, Eigenverantwortung.
Ne? Ja.
Also wenn du als Mann oder Frau einen Künstler oder eine Künstlerin so interessant findest, dass du sagst, ey, ich hätte einfach Bock, mit der Sex zu haben, weil ich, die macht mich total an. Und sagst du, weißt du was, ich gehe da zum Meet and Greet, ich putze mich raus, weißt du, zeig meine Vorzüge und gebe meine Hotelkarte. Also ganz ehrlich, ich finde, wem willst du dann, also auf der Künstlerseite, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, finde ich völlig unabhängig. Wem willst du da einen Vorwurf machen?
Nein, wenn zwei Leute sich geil finden, sollen die machen, was sie wollen.
Es geht dann ja immer um die Frage, ne? Wenn
egal,
sich
auf
einmal das Blatt umdreht und rausstellt, der Künstler ist der Organhändler und irgendwie ein kranker Wichser, so, dann ist es was anderes. Aber erstmal zu dem Punkt, wo die beiden dann vielleicht zusammen im Bett landen, finde ich, ist es so.
Ja, okay, es ist egal, wer auf der Bühne steht oder
ja,
vor.
Ja, ist doch genau das, was du wolltest. Und dann sind es am Ende zwei Menschen, die sich anziehend finden. Und seien wir ja ehrlich, es gibt ja auch Männer und Frauen in der Welt, unabhängig von Musik oder von Berühmtsein, die durch die Welt gehen wie Superstars. Also, seien wir ehrlich, es fing in der Schule an, da gab es Mädels.
Die waren popular.
Die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt.
Ne?
Also, weißt du, was ich meine? Weil du so, da war einfach, die hatten immer von meinem Freund die Schwester. Ey, die kleine Schwester, die war dann ist sitzen geblieben, war mit mir in einem Jahrgang. Ey, das war das hübscheste Mädchen auf der ganzen Welt. Die hat alle Alters, also alle, die so gleichaltrig waren, nicht mit dem Arsch angeguckt. Die war später mit einem sehr, sehr, sehr berühmten Künstler verheiratet, der jetzt mit Heidi Klum verheiratet ist. Und vorher war sie, hatte sie immer Typen, die älter, die cooler, die stärker waren. Also da gab's überhaupt nicht, also keine Illusion ging so weit,
dass das man sagt. Das kennen aber alle Jungs, die unerreichbaren
so, Mädels. Diese unerreichbaren denkt, so, diese unerreichbaren Mädels.
Die Göttinnen.
Wenn dann so ein unerreichbares Mädel auf einmal bei Meet and Greet dem unerreichbaren Künstler eine Karte in die Hand drückt und sagt, komm in mein Hotelzimmer, hey, fair enough, so, weißt du, ich finde, das ist total...
Naja, mich hat nur eben dieser Perspektivwechsel interessiert, wo ich dachte, wow, wenn das jetzt andersrum
wäre. Eklig wird es, wenn, wie bei einigen dieser aalglatten Indie-Bands, die sich immer durch alles durchgeeilt haben, auf einmal sich rausstellt, dass der Fotograf für Backstage-Pässe keine Ahnung, Sex will oder Nacktfotos von Fans oder wenn irgendwelche Künstler anfangen, sich mit irgendwelchen Musikerinnen zu treffen, um mit denen Writing-Sessions zu machen.
Ja, oder tatsächlich Crewmitglieder versprechen, wenn quasi bestimmte Mädels mit ihnen Sex haben, dass sie Kontakt zur Band herstellen. Und so,
also der ist dann so,
ey, der Klassiker, den es früher schon gab,
ganz heavy. Da wird es halt richtig, richtig ekelhaft. Ja. Und ich finde, aber wenn ein, in Anführungszeichen, Fan sich so ins Zeug legt, ungefragt, weißt du, Bro, dann kann der Künstler, wenn das in seine Lebenssituation gerade reinpasst, kann der das, finde ich, machen.
Es war auf jeden Fall einer dieser Momente und davon gab es dieses Jahr ja schon ein paar, wie zum Beispiel der kaputte Nightliner auf dem Weg von Toronto in die USA, wo wir da im Schneesturm waren, wo ich dachte, das ist so ein Moment, wenn man dann in 20 Jahren das Netflix-Biopic über die eigene Band dreht.
Verkauft hat für sehr viel Geld.
Genau, der Moment musste eigentlich rein, weil ich dachte echt so, als ich diesen Umschlag öffnete, diese Hotelkarte, da dachte ich echt so, solche Dinge passieren doch eigentlich nur im Film. Das war so skurril,
ich musste so lachen. Der Film, wie heißt noch, wo Machine Gun Kelly den einspielt von der...
Ja, Motley Crue.
Motley Crue. Ja. Wie hieß der Film noch?
The Dirt.
The Dirt, Digga.
Mega Film.
So ein Moment. Ja, also ey, erstmal Gratulation, dass du diese, dass dir das passiert ist. Mir ist es
noch nie vielen Dank,
Christian.
Ich bin mir sicher, jetzt wird es dir passieren.
Ja, nein, es ist auch alles gut. Ich bin, wie gesagt, ich bin, was sowas angeht, sehr paranoid und ich wäre wahrscheinlich, selbst wenn ich in der Situation wäre, dass ich das eigentlich annehmen wollen würde, wäre ich so, Bro, das
du stimmt. Du weißt nicht, was dann hinter der Tür ist
in dem Hotel. Nicht, Alter. Ich bin da, ich würde da...
Überraschungsparty.
Schwer bewaffnet hingehen oder so. Hallo.
Oder so, Insta-Livestream.
Ja, sie so, das sind meine drei Cousins.
Mhm.
Und...
Die finden dich auch
scharf. Und diese Klarsichtfolie, die hier überall ausgelegt ist.
Dexter-Style.
Ja, deswegen. Ja, ansonsten, Christian... müssen wir uns natürlich, wenn wir schon beim Thema sind, auch über Colleen Fernandes unterhalten. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit du es mitbekommen hast. Ich muss tatsächlich
sagen... Ich habe erst gedacht, das ist ein schlechter Trailer für eine neue Jerks-Staffel. Und dann habe ich gemerkt, das ist wahr.
Ich habe bis heute nicht genau verstanden, vielleicht kannst du mir das erklären, was da gemacht wurde. Also jemand hat von ihr Deepfakes, also... vermutlich Christian Ulmen hat von ihr Deepfakes erstellt mit KI, hat mit diesen Deepfakes Typen angeschrieben und dann noch über eine Stimmfälschungs-App mit denen Telefonsex gehabt.
Das mit der Telefonsex weiß ich nicht. Also was ich gelesen
habe... Doch, der soll auch mit denen telefoniert okay, haben.
Okay, crazy. Das weiß ich nicht. Also was ich gelesen habe, ist, dass so wie sie das darstellt... Und ich sage das mit Absicht, weil ich bei solchen Sachen sehr gerne, ich bin jetzt erstmal völlig natürlich...
Ah, glaubst du ihr nicht oder was?
Nee, darum geht's nicht. Ich möchte nur ganz gerne so eine Situation gerne dann abschätzen, wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist und man ein bisschen mehr Fakten auch zu lesen bekommt, statt nur irgendwie die Headlines. Ja. Aber was so die Headlines sind, ist, dass sie dass Colin Fernandes Christian Ulm vorwirft, Fake-Profile erstellt zu haben.
Genau.
Über diese Fake-Profile mit Männern geschrieben zu haben und ob es jetzt Deepfake-Pornos sind,
doch,
die,
soll Pornos
oder ob es quasi, ob irgendwo habe ich auch gelesen, dass irgendwelche Doubles, also Leute, die so, Frauen, die so aussahen wie sie, verwendet worden sind. Ich weiß immer nicht, ob es Deepfakes waren.
Also ich glaube, es ging auch darum, dass sehr viele Leute auch aus der Industrie, also aus der Medienbranche, die sie auch kannten, angeschrieben worden. Also dass es irgendwie auch um eine Art Bloßstellung und so ging.
Was bei mir hängen geblieben ist, ist eigentlich das, was die psychische Auswirkung ist, was sie beschreibt. Also dieser Satz, du hast mich digital vergewaltigt. Ja. Und das ist eigentlich das, wo ich dachte so, krass, das ist eine neue Form von digitaler sexueller Gewalt,
ja,
an Frauen, Misogynie, die ich in dem Ausmaß so noch nicht wahrgenommen habe. Und wo ich dachte so, krass, also was muss das mit deiner Psyche machen, wenn das irgendwelche Wichser da draußen machen? Du bist halt berühmt und hübsch, keine Ahnung, da gibt es irgendwo seit es Deepfakes gibt es irgendwelche Spacken, die packen von dir irgendwelche Fake-Pornos ins Netz. So, okay, ist scheiße, klar, aber das sind irgendwelche Leute. Aber wenn das dein Partner oder ehemaliger Partner macht, was muss das mit der Psyche machen? Wie musst du daran zerbrechen?
Aber das frage ich mich auch. Also jetzt mal, genau, natürlich, der Typ ist nicht verurteilt und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie, ich habe gehört, dass er auch gut Leute jetzt in Grund und Boden klagt, so.
Natürlich, da wurden die üblichen Anwälte eingeschaltet.
Die üblichen Anwälte, genau. Also vorausgesetzt, das stimmt. Um es so zu formulieren.
Genau, man möchte erstmal davon ausgehen, dass jemand, der solche Vorwürfe erhebt, das nicht aus Bösartigkeit macht, sondern um Klarheit zu schaffen.
Ich frage mich halt, was geht in deinem Kopf vor, um so ein Szenario aufzumachen?
Was gibt dir das?
Mit der Frau, mit der du seit vielen Jahren zusammen bist.
Ein Kind hast.
Mit der du irgendwie jede Werbung schon einmal durchgespielt hast. Und vor allem ein Kind hast.
Ja.
Das finde ich halt immer so krass, wenn Leute, also was ich immer nicht checke, auch wenn Leute so nach Trennung so ekelhaft werden,
ja,
denke ich immer so, ey, am Ende des Tages ist das immer noch die Mutter deines Kindes oder der Vater deines Kindes. Es gibt natürlich Sachen, ne, wenn die passiert,
ja,
sind, dann ist es, dann erledigt sich das Thema. Aber wenn du dich einfach trennst, weil du als Eltern ihr euch nicht mehr versteht. Und dann denke ich so, wie kann man so ekelhaft dann zu dem anderen Partner sein aus Themen, die eigentlich nur mich betreffen, die viel mit Ego und ich wurde verlassen oder wie auch immer zu tun haben, dass man es nicht schafft zu sagen, ey, trotz alledem ist das hier die Mutter meines Kindes.
Ja.
Und das Wichtigste ist für mich doch, dass es ihr auch gut geht, damit sie weiter eine gute Mutter sein kann. So wie ich versuche, ein guter Vater zu sein.
Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe glücklicherweise auch zu meinen Ex-Freundinnen von auch ganz früher und so nach wie vor ein gutes Verhältnis. Und kann an diese Zeiten denken und mich wohlfühlen. Aber das war auch mein erster Gedanke und der zweite war sofort auch der Gedanke an das Kind, was 13 ist, wo ich nur dachte, soweit ich weiß, wohnen die in Spanien, Mallorca oder irgendwas, keine Ahnung. Ich dachte, okay, vielleicht ist dieses Kind Social Media frei und in der spanischen Tagespresse sind Colin Fernandes und Christian Ulm keine Promis.
So.
Deshalb dachte ich nur so, boah, ich hoffe einfach, dass das da nicht landet, weil wenn du 13 bist und du gerade in einem Alter bist, wo du Beziehungsdynamiken, Sexualität etc. verstehst, wo du auf einmal raffst, was ist Pornografie, was etc. Und dann auf einmal findest du heraus, dein Vater hat sehr vermutlich sowas mit deiner Mutter
sehr vermutlich
gemacht.
Ist auch eins sehr, sehr schönes
Wort. Nee, ich bin da einfach, ich möchte einfach, ich will niemand in Schutz nehmen, also bitte verstehe mich nicht falsch, dass ich jetzt sage so, Unschuldsvermutung, bla.
Aber
ich würde da, ich, bei
niemand
solchen
hat
Sachen,
auch keinen Bock irgendwie, ich meine, wir sind ein kleiner Podcast und so, ne, aber ich habe auch keinen Bock irgendwie am Ende des Tages irgendwie ein Schreiben von so einem blutrünstigen Giga-Anwalt zu bekommen, weil wir irgendwie, ihr habt vorausgesetzt, also wie gesagt.
Ja, so denke ich mir einfach, so wie das jetzt gerade aussieht, genau, ist das ja wohl passiert. Und dann denke ich mir so, okay, wenn du sowas rausfindest über deine Eltern, was macht das eigentlich mit deiner Psyche und mit deinem Verhältnis zu beiden Elternteilen? Weil egal, was einer gemacht hat, unterm Strich ist ja jedem Kind zu wünschen, dass es mit beiden Elternteilen immer noch irgendwie gut klarkommt, solange es
irgendwie geht. Ja, voll. Also, was ich halt denke, Christian, und das wollte ich auch nochmal mit dir klären. Es gibt, also, ich glaube, Colleen hat schon vor ein paar Jahren oder letztes Jahr oder 2024 Anzeige erstattet.
Und passiert sein soll das ja auch schon vor 10 Jahren oder so, glaube ich, oder? Nee? Habe ich das falsch, habe ich mich da falsch dran erinnert?
Also es ist auf jeden Fall schon lange. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe davon noch nie etwas gehört. Und ich habe noch nie irgendeinen Promi gehört, der irgendwie, weil, also das Thema ist ja am Ende trotzdem, dass wahrscheinlich ein Mann mit deinem Profil einfach dich quasi, wie sie es
treffend beschrieben hat,
digital vergewaltigt. Ja. Und die Story wird natürlich dann daraus, dass es ein Mann war, denke ich mal, das war vorher auch schon irgendwie klar, dass ein Mann sowas macht. Und die Story ist natürlich, dass es dann der eigene Ehemann ist, was ja auf eine gewisse Art und Weise auch total absurd ist, ne, und skurril.
Ist das ein grotesk. Komischer Fetisch? Ist das
und Rache? Gleichzeitig ist es dann auch noch ein Promi. Hm. Und auf einmal hat jeder was dazu zu sagen. Ne? Also jeder, der weder Colleen Fernandes noch Christian Ulm persönlich kennt, schreibt ein Statement und macht einen Song und so weiter und so fort. Und genauso ist es ja, und wir haben da schon mal drüber geredet, auch mit Sachen wie den Krieg in Gaza und so weiter und so fort. Ne? Wir haben so oft darüber geredet. Ich finde es absolut legitim und richtig, sich darüber zu unterhalten und zu sagen, dass Israel in Gaza einfach komplett übertrieben hat. So, weißt du? Und übrigens haben die jetzt die Todesstrafe wieder eingeführt, die Israelis, aber nur im Westjordanland geltend, also nur für Palästinenser geltend. Also das Netanyahu-Regime,
das ist eine Katastrophe,
eine absolute Katastrophe und wirklich ganz furchtbar. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch immer mit Gaza und der Hamas und so weiter und so fort auch totale Schwierigkeiten und für so eine einzige schwarz-weiß-gut-böse Darstellung der Dinge. Nichtsdestotrotz gibt es dann ja und gab es die Leute, die sich komplett auf Gaza und auf dieses, auf diesen Konflikt eingeschossen haben. Und auf andere Konflikte halt gar nicht, ne? Also auf das, was jetzt im Iran passiert, auch wie da einfach 30.000 Leute umgebracht wurden vom Regime und so weiter und so fort. Und das hat nicht diese Power entwickelt, ne? Und ich unterstelle vielen schon einen gewissen Antisemitismus, der dahinter auch schläft, ne? Dass man irgendwie, ja, jetzt geht's um Juden und so, da kann man auf jeden Fall anders drauf kloppen,
als wenn's. Ich nie verstehen werde. Ich verstehe den ganzen Grundsatz.
Als wenn es um andere, Muslime gegen Muslime geht oder was auch immer. Da ist das nicht so strong für die Leute, das Narrativ dahinter. Und genauso habe ich halt auch hier wieder so Vibes von, oder wir haben auch mal darüber geredet, weißt du, also so Black Lives Matters, ne, so der Slogan I can't breathe und so weiter. Auf einmal gehen irgendwelche Digital-Influencer in Deutschland auf die Straße, die bis jetzt nur für, Proteinshakes geworben haben und filmen sich auf einmal, wie sie mit Schildern irgendwie in Düsseldorf mit 1 Million Leute auf die Straße gehen. Aber bei Uri Jalloh,
um sich selber zu pushen, ne?
Bei Uri Jalloh und so weiter und so fort, die hast du halt niemanden gehört. Obwohl das ein ganz offensichtlich wurde da von den Bullen ein Typ in der Zelle angezündet, Digga.
Ja.
So, weißt du, also sorry, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Es ist eine der krassesten Geschichten überhaupt und sie hat nicht die Reichweite. Und genauso so eine Vibes habe ich jetzt halt gerade wieder. Also wie gesagt, ist total legitim da und auch wichtig, auf Gaza und was da passiert ist, hinzuweisen. Trotzdem finde ich, man muss die verschiedensten Seiten dieser Geschichte dann auch beleuchten. Und dann gibt es Konflikte, die einfach komplett hinten runterfallen, weil sie irgendwie nicht so, ja, nicht so gut irgendwie für Likes. Das ist
eine ganz
fiese Unterstellung,
die ich vielen mache. Oder nicht so nah an uns dran sind oder keine Auswirkungen haben.
Sie lassen sich nicht so gut online verwerten.
Ja, oder sie haben keine Auswirkung an der Tanksäule. Oder.
Nein, Christian, ich glaube wirklich, dass viele ihre Konflikte sich danach aussuchen, für die sie brennen.
Für die Klicks, ja.
Wie sehr die sich online auswerten lassen.
Ja.
Und dieses Ding halt, also zu einem Thema, wo sie vorher schon eine Anzeige gemacht hat. Ne? Also ich finde es natürlich gut, dass die Leute sich dazu äußern. Aber ich finde es auch interessant immer, wer sich da alles zu äußert und mit was einem Nachdruck die Leute sich äußern. Und man denkt so, das Ding ist noch irgendwie am Kochen und du hast schon so eine krasse Meinung und ich bin selber auch, also es ist auch so geil wie die Leute, ich bin selber auch ein Täter. Und ich fand interessant, was
wer sagt das?
Sagen voll viele. Mir ist klar geworden, ich bin auch ein Täter und so weiter und so fort. Und ja, man kann natürlich sagen, wenn wir weggucken, sind wir natürlich Mittäter. Ich muss sagen, Christian, ich habe sowas in meinem Kreis noch nie erlebt. So, also weißt du, was ich meine? Diese Sache ist so bei aller Grausamkeit und so, ist so skurril. Ich kenne niemanden, hoffentlich, ne? Auf jeden Fall nicht, dass ich es mitbekommen habe, der so etwas macht oder gemacht hat oder dem ich so etwas zutrauen würde.
Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, ich unterscheide immer noch, ob irgendein kranker Motherfucker, Hurensohn, das ist anscheinend heute das Leitthema, da draußen, der einfach aus Gehässigkeit, der aber gar nichts mit der Person zu tun hat, irgendwelche Deepfake-Pornos erstellt. Das ist pervers, das ist krank, das ist bescheuert, das ist asozial. Ja, okay, aber das sind halt einfach irgendwelche Leute. Aber wenn das der eigene Partner, Ex-Partner macht.
Der auch noch berühmt. Und
ehrlich, das ist halt ein ganz, ganz anderes Level.
Und ehrlich
Level,
gesagt, so. Chris, und da will ich halt, fand ich sehr gut, was Precht gesagt hat in der letzten Folge. Also, ich glaube, also A, erstmal überhaupt nicht die Sachlage komplett kennend, glaube ich, dass jetzt auch eigentlich ein Moment ist, wo auch die Männer einfach mal ihre Fresse halten können. Ne? Und
er meinte, sie sollen vielleicht erstmal die Frauen auch mal drüber sprechen.
Die Frauen drüber sprechen sollen. Und das finde ich halt so geil, weil viele Typen sich da jetzt irgendwie auf diesen Zug raufsitzen, wo man denkt so, Bro, von dir hätte es jetzt gar kein Statement gebraucht. Ja. Sei doch einfach mal leise.
Aber Männer sind da doch so schnell. Guck mal, es beginnt.
Nee, und es geht auch, und dann bin ich auch fertig, unterstelle ich auch vielen, dass die cold-ass Motherfuckers sind.
Ja, natürlich.
Die einfach nur denken, wow, wenn ich da jetzt dem betroffenen Mann gebe, die mache ich gut Klicks auf meinen Beitrag.
Ja, aber es ist doch auch, guck mal, es wird so schnell, wie häufig hört man das? Dass gerade wenn Frauen sich über sexualisierte Gewalt, über angegrapscht werden etc. beschweren, wie schnell geht das, dass ein Mann sagt, ach, stell dich nicht so an. Das ist ein gleiches Level wie wenn Männer über lesbische Frauen sagen, die brauchen nur mal einen richtigen Schwanz.
Ja, ja.
Wenn man denkt so, okay, das ist so ein Level, also da mit solchen Leuten muss man gar nicht anfangen zu diskutieren. Also da fehlt schon so komplett die Basis.
Ich finde, es ist halt auch ein Unterschied, ob du Christian Ulm kanntest oder Colleen kanntest. Ne? Und man dann irgendwie sagt, ey Leute, ich bin hier gerade komplett, meine Welt bricht zusammen. Ein Freund von mir wird verdächtigt, ein kranker Wichser zu sein und ein Straftäter und wirklich eine furchtbare Sache über viele Jahre betrieben zu haben, als ob ich Promi XY mit Saubermann-Image since ever bin, die ja oft auch, Digga, wissen wir selber, auch richtig Dreck am Stecken haben. So. Ja. Es ist ja auch oft sehr lustig, dass die nach draußen sich als Saubermänner ahlen, oft, wenn man so hinter die Kulissen guckt, auch so ein bisschen, da gibt es immer witzige Geschichten oder auch nicht so witzige Geschichten, aber es gibt auf jeden Fall über diese Leute Geschichten, die sich immer nach draußen hinstellen, als wären sie Jesus ihm sein Bruder. Und da finde ich halt krass, dass die sich alle berufen fühlen. Jetzt. Und das Thema, und wie gesagt, darauf hinzuweisen, ist ja gut. Aber ihr habt auch vorher, als diese Anzeige schon vorlag und das, was da mit ihr gemacht wird, was ja schon publik war. Sie hat darüber eine Doku gemacht.
Mhm. Hat sie? Das wusste ich.
Sie hat darüber eine Doku gemacht. Es hat keinen von euch dazu bewogen, dazu etwas zu sagen.
Mhm.
Und jetzt, also verstehst du, und das finde ich so krass, dass es heutzutage nur noch um Aufmerksamkeit geht, dass das die wichtigste Währung ist. Und wenn ein Thema sozusagen da viele Sachen zusammenpassen, wie es ist nicht nur ein Mann, sondern es ist auch noch der Ehemann und es ist auch noch ein Promi, und auf einmal merkst du, das ist ein geiler Take. Da sage ich auf Insta oder wo auch immer was zu. Vorher, die Sachlage grundsätzlich, dass es klar war, dass das ein Mann ist, der das mit ihren Profilen macht, sozusagen. Das war vorher schon so.
Weißt du, wie die Doku heißt, wo man die findet?
Was, nee, das? Überhaupt nicht, Bro.
Okay.
Ich weiß nur, dass sie eine gemacht hat, korrigiert mich sonst. Und wie gesagt, ey, meine volle Solidarität mit ihr. Ne?
Das steht außer Frage.
Wie sie da auf der Bühne stand, auch bei der Demo, und wie ihr die Tränen gekommen sind. So, ich möchte gar nicht... Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was das mit dir macht. Unabhängig von dem, was es mit dir macht, dich so im Internet zu sehen.
Und dass sie Morddrohungen jetzt auch bekommen.
So, ey,
hat,
also wie so, absurd ist das?
Also ich möchte gern den Gedankengang verstehen. Also wir kommen quasi nochmal zu diesem chauvinistischen, die soll es nicht so anstellen, was gleiches Level ist wie, die braucht nur mal einen richtigen Schwanz, bla bla bla. Das jetzt mal hochskaliert auf, Digga, die soll ihre Fresse halten. Was bildet sie sich eigentlich ein? Bis hin zu Morddrohungen. Morddrohungen weshalb? Weil sie sich traut, gegen sexualisierte Gewalt,
die ihr passiert ist.
Genau, die ihr passiert ist, aufzubegehren. Also
sie setzt sich ja nicht mal auf irgendeinen Zug drauf.
Was muss denn in deiner Kindheit passiert sein, dass du eine Morddrohung aussprichst, ob du sie ernst meinst oder nicht, aber allein der...
Wir wissen ja, wie die aussehen, die diese Morddrohungen aussehen. Das sind Typen, die den ganzen Tag am Rechner hängen, die gar keinen Kontakt zu Frauen haben.
Und das sind die Typen, von denen ich erwarten würde, dass sie solche Deepfakes machen.
Genau.
Weißt du?
Also, das ist wirklich... Und, ey, wir haben schon so oft darüber geredet. Der Mann ist wirklich das schlimmste Raubtier.
Der größte Hurensohn.
Letztens wurde...
Vielleicht sagt man das aber auch Hurensohn und nicht Hurentochter.
Letztens wurde ich gefragt, wen würdest du deine Tochter lieber mit einem Bären oder mit einem Mann in einem Wald allein lassen? Und es ist krass, weil die Antwort ist wirklich ehrlich, mit einem Bären.
Ja.
So, ne? Und darüber müssen wir nicht reden. Wir haben auch schon darüber geschnackt, so, ich glaube, die Welt wäre, es gibt natürlich auch einige Frauen, die wirklich, keine Ahnung, irgendwie das Mannsein so adaptiert haben, und auch wahnsinnige Machtmenschen und irgendwie skrupellos sind, aber in der Breite wäre diese Welt eine viel, viel bessere, wenn die Frauen, an den Hebeln sitzen.
Pass auf, da habe ich die Überleitung drängt sich gerade auf. Ich habe noch ein anderes Thema, denn es wird vermutlich irgendwann mal eine Frau an den Hebeln sitzen in dem Land, wo gerade neu gewählt worden ist, in Anführungszeichen, mit einer 99,93%igen Zustimmung. Das ist Nordkorea.
Yeah.
Kim Jong-un bildet ja gerade seine Tochter, die, man weiß nicht genau, wie alt sie ist, 13, 14, 15, 16, aus, die wahrscheinlich irgendwann nochmal übernehmen wird. Dann werden wir, glaube ich, ganz gut sehen, was passiert eigentlich mit Nordkorea, wenn eine Frau dort oben sitzt. Oder kann sie genauso schlimm, und ich nehme jetzt einfach mal heraus, die nordkoreanische Führung als schlimm zu bezeichnen. Und ich möchte nochmal ganz kurz über diese Wahl sprechen. Also völlig überraschend hat Kim Jong-un die Wahl, in Anführungszeichen, Nordkorea mit 99,93% gewonnen.
Die lieben den doch alle.
Ja, pass auf. Mein Gedankengang war jetzt, und dann fing ich an zu recherchieren. Ich so, Moment mal. 99,93%. Das heißt, da fehlen ja 0,07%. Wo kommen die her? Es gibt doch gar keine Opposition in Nordkorea. Habe ich gegoogelt? Nein, gibt keine Opposition. Wo kommen die her? Wie funktioniert die Wahl? Pass auf. Was ich herausgefunden habe, zumindest was mir das Internet sagt, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber was mir mehrere Quellen gesagt haben, ist, du kannst bei der Wahl in Nordkorea, kannst du quasi irgendwie ein Häkchen hinter den Namen Kim Jong-un machen oder die Partei oder wie auch immer. Du kannst es aber auch durchstreichen. Das heißt, du kannst einfach sagen, du bist damit nicht einverstanden. Und das sind die 0,07%. Ich habe das mal ausgerechnet. Du hast
meinst du, die leben danach noch?
Also das ist die Frage, pass okay. auf. Du hast 26,6 Millionen Menschen in Nordkorea laut Wikipedia. Wie viele davon wahlberechtigt sind, weiß ich nicht. Tun wir mal so, als wären alle wahlberechtigt. 0,07% davon sind immer noch 18.620 Menschen. Das ist ein St. Pauli-Stadion voll.
Nee, das ist ein halbes St.
Pauli-Stadion. Okay, ein halbes St. Pauli-Stadion. Und dann fragst du dich so, was ist eigentlich mit denen? Du gehst in dieses Wahllokal, streichst diesen Namen durch, du musst vielleicht auch auf deinen Namen registriert, was ich dort vermuten würde, irgendwie einen Zettel abgeben. Was passiert mit denen?
Das ist eine gute Frage, Christian. So. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Wir werden es nie erfahren.
Nee, werden wir nicht.
Und können uns deine Mutmaßungen. Ich fand es ja interessant, wir haben ja da auch mal drüber geredet. Foucault und seine These von Macht. Das Macht halt nicht nur hierarchisch von oben nach unten weiter getragen und ausgeübt wird, sondern halt auch horizontal sozusagen. Ne? Also am Ende ist es die Mutter, die auch der Tochter sagt, das kannst du nicht, das ist nichts für Frauen, so machen wir das nicht, das entscheiden schon die Männer von uns und so weiter und so fort, ne? Weil aus welchen Gründen auch immer sie es natürlich auch so indoktriniert bekommen hat und die Tochter auch wieder. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass Kim Jong-uns Schwester oder seine Tochter,
seine Tochter,
einfach so tief indoktriniert ist mit diesem Bild, wie es zu sein hat, dass sie genauso skrupellos ist.
Das werden wir sehen. Und so weiter und so fort. Aber dann wird man vielleicht nicht mehr also über Hurensöhne sprechen müssen, sondern dann braucht man eine neue Beleidigung.
Ja, es ist einfach Kim Jong-Uren-Töchter.
Wer ist eigentlich die Mutter? Wer ist eigentlich die Frau? Das muss man recherchieren. Da weiß man gar nichts,
glaube ich. Ich glaube, das ist undercover.
Weil sie ist im Labor erzeugt, die perfekte Führerin.
Die perfekte Führerin. Also es bleibt dabei, Christian. Es ist, ja.
Können wir
abschließend? Der Mann ist auf jeden Fall das. Ich muss noch eine kleine...
Ja, bitte.
Also, ich finde, man sieht das auch immer bei Konzerten und bei Festivals. Ich habe jetzt, du kriegst ja immer, das habe ich von Ludwig, so von Eventim sozusagen eine Auswertung. Wer kauft Karten? Mhm. Und wir haben wirklich eine 50-50 Männer-Frauen Aufteilung.
Das ist bei uns inzwischen auch ziemlich so, ja.
Und es gibt aber immer mal Abende, wo du das Gefühl hast, okay, hier sind vielleicht ein Tick mehr Männer. Mhm. Und dann gibt es Abende, wo du das Gefühl hast, hier sind ein Tick mehr Frauen. Mhm. Und der Vibe eines Konzertes ist immer, immer tausendmal geiler, je mehr Frauen da sind.
Ja.
Es ist so. Ne? Ja. Also...
Habt ihr irgendwie, wird die Security bei euch eigentlich gerade bei den Größen awareness-mäßig geschult? Gibt es irgendwelche, ey, geht zur Theke und sag, ey, ich
brauche
einen Termin bei, also diese typischen Codewörter, weil wir haben bei uns teilweise auch so Grabbelaktionen und zum Beispiel jetzt in Warschau in Polen war auch irgendeiner, der hat da an einer rumgegrabbelt und die machen da zum Beispiel gar nichts. Das ist, also zumindest in dem Club ist das in Polen noch nicht angekommen. In Deutschland funktioniert das ja ganz gut. Habt ihr das Special?
Naja, also beim Security Briefing ist halt immer, dass die auf jeden Fall die Augen offen halten sollen, wenn sich eine. Also in Dings haben sich zum Beispiel einen rausgezogen jetzt in Köln auch, ein Typ. Der wurde aber auch aus dem Publikum mit raus. Ich weiß nicht, ob der gegrabbelt hat, aber der war wohl. Also.
Wir haben von der Bühne aus wirklich gesagt, Digga.
Ja.
Zack.
Ja, und, ja, nee, ne? Nee, also das ist. Das ist die. Ansage, dass wir halt sagen, so ey, wenn ihr euch unwohl fühlt, es wird auch gar nicht diskutiert.
Nee,
also ich will
nicht.
Dann auch nicht die Story von dem Typen hören. Es hat schon einen guten Grund, wenn eine Frau sagt, so, der nervt, verpiss dich mal, dann sollen die sich melden und die Sekos Augen auf und raus damit.
Ja.
Ja, das muss man natürlich sich immer drauf verlassen, dass die das auch durchführen. Also es gibt natürlich mal eine bessere Seko, mal eine schlechtere Seko. Aber was ich jetzt zum Beispiel auch sage, immer so Leute, und besauft euch nicht wie die Vollidioten.
Nee.
Also wenn du merkst, Digga, du bist zu knülle, dann geh doch an die Seite, trink mal Wasser. Und wenn du merkst, dass dein Kollege zu knülle wird und ein Idiot wird, Digga, nimm ihn raus. Ne? Ja. Also ich finde, da gehört auch aufeinander aufpassen zu, dass man, also...
Du kriegst aber irgendwann ehrlich, nichts mehr mit vom Konzert.
Alkohol, du kriegst nichts von diesem gigantischen Konzert mit, wofür du Geld ausgegeben hast. Und B, Digi, du wirst ein Idiot. Und das wissen wir doch alle, dass Menschen auf Alkohol Idioten werden.
Ich finde ja, die Leute sollen sich nach dem Konzert auf dem Weg zum Merch noch so viel besaufen, dass sie nicht mehr merken, wie viel Geld sie beim Merch lassen. Aber beim Konzert bitte
ja, also,
in Maßen.
Ich finde auch, das ist einfach, Digga, also lass stecken. Man muss sich nicht so, ich finde das auch so ein bisschen so 90er, 2000er, sich so krass wegzuballern.
Wenn du dann mit deinen 5
Kollegen und ihr sauft euch so krass weg, denke ich so, Digga, was ist denn los?
Ich verstehe es, wenn da irgendein, keine Ahnung, ein 18-Jähriger steht, der ist so, da fängt es gerade an und dann die raffen teilweise noch nicht, wo die Grenze ist. Aber wenn irgendwelche Mitte 30, Ü 40 Männer in einer Fünfergruppe, wie du sagst,
ja,
völlig besoffen im Moshpit mit Ellenbogen ausgefahren.
Ja, raus. Also direkt raus. Aber ich muss sagen, es gibt so, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass da auch insgesamt in der Gesellschaft eine Lernkurve zu sehen ist. Ne? Zumindest habe ich das Gefühl bei unseren Konzerten und so weiter und so fort. Und ich denke, hey, ich meine, man muss ja auch nicht reden, wir lernen alle dazu. Ich weiß noch, wie früher, als wir noch am Merch rumstanden, nach den Shows in den kleinen Läden, andauernd irgendwelche Frauen zu Matze kamen und meinten, du hast ja coole Haare, als er einen Afro hatten und seinen Haaren rumgefummelt haben. Digga, maximal übergriffig so.
Kompliment machen gerne, aber rumfummeln muss
ja
nicht sein.
Ja, also allgemein auch so ein bisschen so, ey, das ist hier der Schwatte, den kann man ja, guck mal, wie wild deine Haare sind, kann ich mal drin rumfummeln. Mhm. So, weißt du, so diesen Style hatte das irgendwie und das macht, also...
Hatten wir jetzt gerade...
Digga, ist übergriffig.
Wir hatten jetzt gerade auf der ersten Hälfte der Tour hatten wir Ad Infinitum als Supportband, die Sängerin ist halb Schweizerin, französische Schweiz und halb Haiti.
Ja.
Und hat dementsprechend auch...
Wild, Digga. Ad Infinitum.
Also, ja. Ad Infinitum. Und die ist halt, ne, also gerade, du singst in einer Band, dann bist du auch noch, also die hat eben auch Matzes Haare, ja, die ist eben auch halb schwarz und die hört sich natürlich sowas auch ständig an und alle Leute wollen ihre Haare anfassen.
Ja. Verpiss
und also, dann gerade als Frau, wo du dann noch mehr, da sind wir wieder beim Grabbelthema und dann kommt das eine zum anderen und dann bist du in einer Welt unter, in einer musikalischen Welt unterwegs, wo du wesentlich weniger Schwarze hast als jetzt ja. Im Soul oder im Rap oder im Reggae. Also da, die hört sich genau solche Sachen auch
ey,
ständig
Bro,
an.
Ich finde es so cool, weil ich finde ja Deutschpunk immer sehr, sehr weiß. Ne? So vom
ja, ganz viel. Auch. Metal auch sehr weiß.
Bro. Ja. Bei uns, echt, ich habe jetzt einige Shows gehabt, wo viele POCs am Start waren und ich so dachte so, cool, Alter, das ist so...
POCs, was? People of Color, sorry.
Ne, also, ja, so viele so keine Ahnung, Digga, türkischer Background, Oriental, halb schwarz und so, Digga.
Ich freue mich auch immer darüber, wenn es möglichst bunt ist im wahrsten Sinne des Wortes.
Bloß nicht so ein...
Einfach cool.
So ein Max Mustermann... Ja. Publikum, Digga.
Das sieht auch einfach, also ich freue, wenn du, keine Ahnung, wenn du so Südamerika spielst und du siehst dann gerade in dieser Gothic-Szene, so diese ganzen Leute, egal welches Geschlecht, die auf einmal mit dieser anderen Hautfarbe, mit diesen Make-up-Skills kommen
ja.
Oder auch in China, ich genieße das. Das
ja,
ist einfach
Bro,
so eine geile.
Und das darf man ja immer nicht vergessen.
Je
mehr verschiedene Leute Mucke zusammenbringt, desto geiler ist es doch.
Pass auf, allerletztes kleines Ding müssen wir auch gar nicht jetzt auseinandernehmen. Ich fand es einfach nur unglaublich unterhaltsam und das schließt eigentlich ganz schön diesen Bogen, diese große Klammer Hurensöhne, die wir heute haben. Hast du gehört von dem AfD-Politiker, der sein eigenes Auto angezündet hat und es versucht hat, der Antifa in die Schuhe zu schieben und es rausbekommen ist? Ja, egal, müssen wir jetzt nicht auseinandernehmen, aber einfach herrlich.
Ist das ein Hurensohn, kann man sagen?
Ja, natürlich ist das ein Hurensohn. Aber die Aktion, wo du echt denkst, so geil, du hast jetzt nicht nur dein Auto verloren, sondern du hast...
Wie ist das aber rausgekommen?
Es gibt einen Spiegelartikel darüber. Ich habe es abfotografiert, könnte ich vorlesen.
Herrlich.
Kann man schnell recherchieren.
Ja, herrlich.
Ist auf jeden Fall rausgekommen, der wurde selbst aus der AfD ausgeschlossen. Obwohl ich denke, den können sie da gern behalten. Ich finde es völlig okay, wenn er da bleibt. Aber ich denke,
der geht jetzt zur CDU.
Ja, genau. Zündest dein Auto an, versuchst es der Antifa in die Schuhe zu schieben und kommt raus, du warst es selber, verlierst deine geliebte braune Partei für dich und dein Auto hast du auch nicht mehr und bist halt einfach ein Hurensohn. Ja.
Ja, Christian. Also, Ey, so viel passiert. Ich glaube, wir könnten auch locker noch eine Stunde reden.
Lass uns zwei machen, aber lass uns das nicht aufzeichnen.
Wir machen das nächste Woche einfach
Ja.
nochmal. Und ja, ich freue mich, dass du. Wann geht's weiter?
Nächste Woche, Mittwoch oder so geht's. Keine Ahnung, am 9. April sind wir in Amsterdam. Da geht's weiter.
Geil. Ja, bei
Aber
mir.
nur so eine Wochenblock. Aber hast du noch welche oder ist jetzt erstmal
Nee, ich
vorbei?
bin jetzt erstmal bis Ende Juni.
Ah, okay, geil.
Aber ich muss ziemlich viel machen. Ich habe jetzt auch wieder. Freue ich mich, kann jetzt auch wieder zum Sparring viel gehen und muss nicht mehr so aufpassen.
Ja.
Man hat ja schon Angst, wenn man auf Tour ist.
Deine Nase sieht doch wieder richtig süß aus.
Echt? Ich habe jetzt vorgestern wieder gehört, Mann, deine Nase ist ja trotzdem noch sehr, sehr schief.
Warum hast du sie nicht, du hast dir das Ding aufschrauben lassen, warum hast du nicht einfach mal gerade machen
Ich
lassen?
weiß nicht, ist doch egal. Das ist, meine Mutter meinte letztens zu mir, aus dem Seitenprofil siehst du aus wie ein Römer im antiken Rom.
Mütter schaffen das immer, solche Dinge am
Irgendwie das
nettesten
zu drehen, ne?
auszudrücken.
Sehr gut.
Ja.
Okay, dann
Ja.
bis bald.
Tschüss.